SRF Digital.
Ich bin der Luzi Müller und das sind unsere Themen. Diese Woche haben wir unter anderem probiert, unsere eigenen Luftaufnahmen zu machen. Und für das brauchen wir nebst anderem auch noch
Helium.
Fernsehserien. Für die braucht es immer weniger Fernsehen. Tearaway. Im Game-Tipp bewegen wir uns diese Woche in einer Welt aus Papier. Echte Hilfe von echten Menschen, das verspricht Google Helpouts. Wir testen den Service. Wir zeigen, wie wir mit sozialen Medien in einem Katastrophenfall wie jetzt auf den Philippinen können helfen. In Deutschland überlegt man sich, den Internetverkehr im Land zu behalten und so sicherer zu machen. Ob das realistisch ist? Und nach 8 Jahren ist es endlich zum Urteil gekommen im Rechtsstreit um Google Books. Die amerikanische Autorenvereinigung Authors Guild hat Google vorgeworfen, mit ihrem Dienst auf massive Art und Weise das Urheberrecht der Autoren zu verletzen. Am Donnerstag hat ein Gericht in New York im Fall dann ein Urteil gesprochen und Google Books für zulässig erklärt. Der Jürg Tschirn auf SRF 4 News auf die Frage, wie die Richter den Entscheid begründet haben.
Zentral ging es in dem Fall darum, ob Google gegen das Prinzip des Fair Use verstoße. Fair Use, das ist Teil des amerikanischen Urheberrechts und erlaubt, urheberrechtlich geschütztes Material in bestimmten Fällen eben auch ohne Zustimmung der Rechteinhaber zu benutzen, zum Beispiel wenn es um Parodien geht, aber natürlich auch im wissenschaftlichen Kontext. Und der Richter, der hat nun entschieden, dass der Dienst Google Books durch dieses Fair Use geschützt sei, unter anderem auch, weil der Dienst von großem öffentlichem Interesse sei.
Aber wie kam es denn überhaupt zu diesem Prozess? An welchen Praktiken von Google störte sich denn die amerikanische Autorenvereinigung?
Ja, das ehrgeizige Ziel von Google Books ist, alle Bücher auf der Welt zu digitalisieren und im Internet öffentlich zugänglich zu machen, also sie durchsuchbar zu machen. Dazu wurden heute schon über 20 Millionen Bücher gescannt in Bibliotheken in der ganzen Welt, auch in der Schweiz, und das nicht immer mit dem Einverständnis der Rechteinhaber. Die Autorenvereinigung, die stellt sich nun auf den Standpunkt, Scannen ohne Erlaubnis, das ist dasselbe wie Kopieren ohne Erlaubnis, sei deshalb verboten, denn es bringe ja die Autoren um ihre Einkünfte.
Ja, und das kann man ja eigentlich auch noch nachvollziehen, denn wenn die Werke nun gratis im Internet verfügbar sind, ist das ja ein nicht ganz unverständlicher Vorwurf.
Ja, das ist auch der Punkt, bei dem der Richter der Autorenvereinigung teilweise entgegenkam. Aber die Werke, die Google ohne Einverständnis der Rechteinhaber gescannt hat, die werden im Internet nie vollständig angezeigt. Bei solchen Werken ist bei einer Suchanfrage jeweils nur ein kurzer Textausschnitt zu sehen, ungefähr gerade genug, um den Kontext der Passage in etwa zu erahnen. In Gänze gezeigt, da werden nur die Bücher, bei denen die Urheberrechte entweder abgelaufen sind oder wo sich die Rechteinhaber mit dem Scannen einverstanden erklärt haben. Kommt dazu, Google verfolgt keine unmittelbaren finanziellen Interessen mit Google Books. Es gibt zwar gewisse Ansätze, also auf der Startseite des Dienstes, da ist sehr prominent ein Link zum E-Book-Shop von Google angegeben. Das Gericht wertete aber den Nutzen des Dienstes für die Öffentlichkeit, für die Forschung vor allem auch höher. Unter anderem auch, weil der Markt für Originalbücher gar nicht gestört werde. Im Gegenteil, sagte das Gericht, die Leute könnten dank Google Books auf unbekannte Bücher stoßen, die sie bisher in Bibliotheken gar nicht gefunden hätten, und könnten sich dann eben ein E-Book oder die gedruckte Ausgabe des Buches kaufen.
Diesem Entscheid, dem ging ja ein langer Streit voraus. Wie reagieren denn jetzt die Streitparteien auf das Urteil? Ich nehme an, Google wird sich freuen.
Da nehmen Sie richtig an, ja. Und auch bei Konsumentenschutzorganisationen wie zum Beispiel Public Citizen, so heißt eine amerikanische Organisation, die begrüßen den Entscheid. Sie sind vor allem froh, dass das ganze Verfahren nicht mit einem Vergleich zwischen Google und der Autorenvereinigung geendet hat. Denn dann, da wäre das Resultat wohl gewesen, dass Google zwar von der Vereinigung weiterhin das Recht bekommen hätte, Bücher zu scannen, für alle anderen wäre es dann aber verboten worden. Und das Urteil, wie es jetzt ausgefallen ist, das Scannen eben unter Fair Use falle, das hätte auch anderen die Möglichkeit eröffnet, dem Beispiel von Google zu folgen und noch mehr für die Öffentlichkeit eigentlich zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite, da hat man an dem Richterspruch wenige Freude. Die Autorenvereinigung, die hat angekündigt, den Fall weiterzuziehen. Ein endgültiges Urteil um den Dienst Google Books, das steht also wohl noch aus.
Der Alltag von uns Schweizer Filmen, das haben SRF3-Hörer die ganze Woche über gemacht und uns ihre Videos geschickt. Das hat auch uns dazu inspiriert und wir haben gedacht, wir filmen den Alltag von oben, aus der Luft. Der Peter Buchmann war mit unserem Projekt beim Philipp Gerber im SRF3-Studio.
Wir können dazu jetzt ja auch einen Helikopter buchen, das ist aber zu teuer, oder eine Drohne kaufen. Da muss man aber zuerst die Steuerung lernen. Die haben das Ganze aber viel, viel sagen wir, einfacher gemacht, oder? Mit Ballonen.
Mit Heliumballonen haben wir es gemacht. Das sind die, die lustige Stimme machen, oder?
Du hast gerade einen guten Schnuff genommen, ja, von dem Heliumballon. Aber eben, die haben nicht das ganze Helium geschluckt, sondern die haben es mit den Ballonen dann steigen lassen, zum Filmaufnahmen machen.
Ja, das sind die Ballonen, die man kennt vom Kindergeburtstag.
Jetzt klingst du auch wieder so, wie man sonst kennt.
Wir haben einfach statt viel kleine, haben wir zwei grosse Ballonen genommen, die fast einen Meter Durchmesser haben. Aha. Und die können etwa ein Viertel Kilo lupfen, 250 Gramm.
Das hat gelangt, um eure Kamera zu lupfen?
Wir haben eine kleine Kamera gebraucht, eine sogenannte GoPro.
Okay.
Die ist sehr beliebt bei Mountainbiker oder bei Skifahrer, Fallschirmspringer. Das ist so eine Actionkamera und ist die meistverkaufte Kamera. Da gibt es auch ein paar davon in der Schweiz. Und für die Kamera haben wir dann aus Styropor einen Rahmen gebastelt und Ballon daran angemacht. Und dass die Kamera nicht davon fliegt, haben wir so einen Nylonfaden Silch gebraucht aus dem Fischereibedarf.
Eben, ich will sagen, nicht, dass die GoPro irgendwo dann in einem Land, in einem Wald landet.
Lieber, lieber nicht.
Geht also. Auf srf3.ch hat es ein Video, wo man auch die Aufnahmen aus der Luft sieht, die ich gemacht habe. Es funktioniert also.
Es ist wirklich eine Drohne, die man einfach steuern kann. Und es hat etwas sehr Meditatives, wenn man sieht, wie der Ballon davor schwebt. Und man kann ganz sanft mit diesen Nylon-Schnüren steuern. Also nicht beim Drachen, wo man da immer dranbleiben und ziehen muss. Die einzige Schwierigkeit ist, schon wenn es wenig Wind hat, dann dreht sich der Ballon um sich selber und fliegt dann nicht stabil. Das heisst, Wind geht gar nicht. Das gleiche Problem hat man aber auch mit der richtigen Drohne, wenn es windet.
Ja, klar.
Dafür, wenn es wirklich Wind hat, dann könnte man auch einen Drachen brauchen. Und da gibt es schon richtige Profis, die Fotos vom Drachen ausmachen, auch mit grosser Kamera. Wirklich wunderschöne Landschaftsaufnahmen.
Spielerische Video macht unsere Digitalredaktion, hat das vorgemacht. Also kreative Ideen zum Luftaufnahmen machen. Die haben es mit dem Heliumballon ausprobiert. Wenn ihr das auch wollt machen, was es dazu braucht, und das Video und Fotos dazu, alles von unserer Homepage. Und dort könnt ihr eben auch das Video aufladen, das ihr vielleicht dann auch noch macht für «Mein Leben, meine Schweiz».
«Mein Leben, meine Schweiz».
Toll, du füllst den Ballon noch mal schnell. Darf ich auch?
Jetzt gibt er auch noch einen Schluck.
Ah, super, warte schnell. Nicht, dass er davor fliegt. Hat er noch ein bisschen Luft in da?
So, und da sind die Antennen.
Oh, ich liebe das mit dem Helium.
Aber es wird einem schwindelig. Also nicht zu viel machen.
Jetzt machen wir einen kurzen Test, um herauszufinden, ob ihr zwischendurch auch Fernsehserien schaut.
Go ahead! Do it! Just kill me now, get it over with, because there's no way I'm doing one more cook for you psycho.
Ja, wenn ihr jetzt da gerade das Bild dazu auch noch gerade vor euch gesehen habt, dann wissen wir, dass ihr Breaking Bad kennt. Das war Jesse Pinkman, der hier gerade gehört hat, in einer von den letzten Folgen vom Drogendrama eben Breaking Bad. Und wir wissen auch noch, wenn ihr das gerade kennt habt, dann habt ihr es wahrscheinlich runtergeladen, die Serie. Weil eine andere Möglichkeit, das Finale von Breaking Bad kennen zu schauen, habt ihr in der Schweiz gar nicht gehabt. Bis jetzt, Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion.
Das hast du wirklich nur im Internet schauen. Bis jetzt, aber Teleboy-Serien ist so ein neues Angebot, das jetzt rauskommt. Teleboy, das kennt ihr vielleicht, das ist so eine Dienst wie ZTU oder Wilma, wo eben Fernsehen ins Internet bringt. Man kann jetzt Fernsehprogramm schauen, zum Beispiel von SRF oder von RTL, einfach das Fernsehprogramm, wie es ist. Teleboy-Serien, das macht jetzt aber etwas Neues. Teleboy hat dafür selber mit den Studios verhandelt, die die Serie herstellen und übernehmen direkt die Inhalte. Also sie bringen jetzt Serien, die bei uns zum Teil noch gar nicht im Fernsehen sind gelaufen. Eben das Finale von Breaking Bad zum Beispiel, das hat es weder im Fernsehen gesehen, noch hat man das auf DVD können schauen.
Also so Teleboy macht jetzt etwas, was bis jetzt die Fernsehsender eigentlich gemacht haben, nämlich selber Inhalte oder eben Serien kaufen. Was hat es denn aber Breaking Bad sonst noch so im Programm?
Bis jetzt sind es ein bisschen mehr als 40 Serien, zum Teil Sachen, die man schon gut kennt. Grey's Anatomy ist zum Beispiel etwas, oder Sherlock, die Serie. Es gibt aber zum Teil auch Sachen, die bei uns gar nie im Gratis-TV zu sehen waren, aber bis jetzt noch nicht. Justified war da ein Beispiel, das ist so eine vielgelobte amerikanische Krimiserie.
bisschen mehr als 40 Serien bis jetzt, sagst, da muss man aber schon glücken, dass es so die eigene Lieblingsserie dabei ist.
Ja, ich glaube, das ist im Moment auch noch die Schwäche vom Angebot. Gerade wenn du das vergleichst etwa mit den USA, wo ein Dienst wie Netflix, wo man hier auch schon gehört, die machen genau das Gleiche. Die haben aber über 300 Serien im Angebot. Also da ist die Chance viel größer, dass du genau das findest, was du willst. Das Angebot von Teleboy, das soll aber noch wachsen. Später soll der Benutzer sogar selber abstimmen können, welche Serien das sie noch sehen wollen. Also so die beliebtesten, die sollen dann auch noch einkauft werden. Und ich glaube, es ist sicher noch nicht ganz fertig, das Modell, aber etwas ist sehr schön erkannt und auch umgesetzt, dass es uns nämlich gar nicht mehr wichtig ist, wo dass wir Fernsehen schauen. Also bei welchem Sender zum Beispiel, das ist eben ziemlich egal. Das Wichtige ist der Inhalt und dank dem Internet, Entschuldigung, da braucht es jetzt eben gar keinen Fernsehsender mehr, um den Inhalt zum Publikum zu bringen. Also das macht der Dienst wie Teleboy-Serie auch.
Und wie viel kostet uns der Spass? Was zahlt man für so ein gut gefülltes Serienabo?
Gut 15 Franken im Monat. Da ist ja auch inbegriffen, sogar, dass man die Serie herunterladen kann. Man kann sie dann bis einen Monat lang unterwegs schauen, zum Beispiel auf dem iPad oder auf dem iPhone.
Mhm. Und nebenan braucht man kein Leben mehr. Oder?
Nein, genau.
Man hat ja alle schönen Serien.
Das ist wahrscheinlich das Schönste, was einem Gamer passieren kann. So richtig in einem Spiel eintauchen, versinken. Aber dass vom Spiel auch etwas zu uns zurückkommt, das ist eher selten.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Jürg Tschirren, mein Kollege aus der SRF Digital-Redaktion, sagt, bei Tearaway ist das anders. Frage ich mich nur, wie sollte das gehen? Bei aller Steissbein-Gespüren, die wir uns hineintragen, dass von einem Game etwas zu uns zurückkommt.
Durch Magie. Nein, ich muss ein bisschen ausholen. Tearaway, das spielt in ihrer Papierwelt. Also, die ist voll mit so Papiersachen, Papierblumen, herzige kleine Papiertiere. Das sieht alles ganz, ganz, ganz schön aus. Und das ist der Clou, die Welt ist eben so gemacht, dass du die Sachen, die du im Game siehst, in der richtigen Welt auch kannst falten. Das geht so, du machst mit deiner Spielfigur im Game ein Foto, kannst das dann ausdrucken bei einem richtigen Drucker und aus dem dann eine Papierfigur machen.
Den Hammer, und dann stellst du es auf das Pult als Trophäe, zum Bürokollegen eifersüchtig machen.
Ja, das ist genau die richtige Idee für das, weil vor allem, wenn es ein Trophäe ist aus einem ganz schwierigen Teil des Games, also einem Ort, wo du nur mit ganz viel Geschick bist hergekommen, um ein Foto zu machen. Und als Beweis stellst du dann eben die Papierfigur bei dir auf den Bürotisch. Das ist viel ein besseres Statussymbol als sonst irgendwie ein Highscore in einem Game, weil das kann dann auch jeder sehen.
Der eine Teil hat mir also erklärt, wie ein Game zu uns kommt. Wie ist es denn anders? Wie kommen wir in die Welt von dem Tearaway?
Das Game ist gemacht für PlayStation Vita. Das ist so eine kleine Spielkonsole, die du in der Hand kannst haben. Und die Macher von Tearaway, die sagen, sie hätten alle Funktionen von dieser Vita wollen nutzen. Also zum Beispiel, dass du deine Spielfigur kannst steuern, indem du das Gerät so bewegst. Das kennen wir ja vom Smartphone, wenn du so ein bisschen hin und her schwenkst, kannst steuern. Genau. Oder auch den Touchscreen, den du kannst brauchen, indem du im Spiel zum Beispiel bei Tearaway Gegner einfach vom Bildschirm durchwischen. Und es hat dann noch etwas, was sie Gebrauch machen davon. Die Vita, die hat auch eine Kamera, die nach vorne filmt und deine im dein Gesicht auf während dem Spielen. Das wird dann in die Sonne reinkopiert. Also du schaust eigentlich immer auf die Spielwelt runter. Das ist ein sehr lustiger Effekt, aber man muss auch ein bisschen aufpassen.
Wegen der Nase?
Zum Ende bei Leuten mit ausgeprägter Nase. Ich habe einen anderen Fehler gemacht. Ich habe es am Wochenende gespielt, gerade nachdem ich aufgewacht bin, und das ist ein Bild, das du nicht wirklich gesehen
hast. Das wäre dann mit der Nase bei mir. Gut, es gibt auch schon Leute, die am Morgen blendend gut aussehen. Du sagst, in Tearaway können wir wirklich reingreifen. Wie geht das?
Ja, das ist das Besondere von der Vita-Spielkonsole. Für die ist Tearaway gemacht. Das gibt es nur für die Vita. Die hat nicht nur einen Touchscreen, die ist eben auf der Hinterseite berührungsempfindlich. Also wenn du mit den Fingern so ein bisschen auf der Rückseite trommelst, dann spürt das Gerät.
Und was macht das Spiel daraus? Wie hat man denn als Gamer bei dem Game Finger drin?
Ja, also die Rückseite wird eigentlich so zum wichtigsten Mechanismus im Spiel. Deine Figur, die kann selber nicht springen. Es gibt nicht irgendwie einen Knopf, wo sie in die Höhe kumpen. Aber du kannst sie an bestimmten Stellen von der Spielwelt in die Höhe spicken, mit deinen Fingern, wie mit einem Trampolin. Das funktioniert total einfach und auch sehr zuverlässig. Du drückst hinten einfach dort, wo du vorne ein Trampolin siehst, und dann spickt es die Figur nach oben. An einer Stelle, da kannst du Finger brauchen, um kleine Monster zu vertreiben, zum Beispiel. Du steckst sie also von hinten quasi durch das Gerät durch und schiebst dann die Gegner einfach weg. Dann siehst du, das ist ein total lustiger Effekt, also du siehst dann so Fingerspitzen in das Spiel reinragen von hinten und denkst wirklich im ersten Moment, und das sind deine, weil es sieht ziemlich realistisch aus.
Fingerlich und ganz eine neue Bedeutung überdankt dir heute noch mit überdankt. Ja. Aber um was geht es denn? Für was brauchen wir all die Fingerarbeit?
Das Tearaway, das ist eigentlich ein Hüpfspiel. Also von dem her nicht besonders neuartig. Du spielst so einen kleinen Boot aus dieser Tearaway-Papierwelt, der soll Kontakt aufnehmen mit dem Menschen, also mit dir, mit der Sonne. Und wir helfen dieser Figur dabei. Wir steuern sie zum Ende mit den Steuerknüppeln durch die Papierwelt durch oder wir klopfen eben im richtigen Moment mit dem Finger auf die Rückseite und lösen so von Plattform zu Plattform springen.
Also es ist eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen mir und mir, also zwischen mir und meiner Figur in dieser Spielwelt.
Genau, es ist genau richtig zusammengefasst. Es ist das grosse Thema von Tearaway, die beiden Welten zusammenzubringen. Also quasi die Vita, also die Konsole, zu einer Art Portal zu machen zwischen unserer Welt und der Welt des Game.
Du hast vorhin gesagt, es ist maximal herzig. Mit so Pudelaugen hast du mir das gesagt. Hat es dich reingezogen?
Das mit dem Portal hat bei mir jetzt nicht so gut geklappt. Der Bildschirm von der Vita, der ist einfach sehr klein. Und von dem her ist das Portal für mich wahrscheinlich zu klein gewesen, um mich richtig reinzuziehen. Also ich habe jetzt nie richtig vergessen, dass ich da noch ein Gerät in den Hängen habe. Aber trotzdem, also du hast meine Pudelaugen gesehen, ich habe es wirklich sehr gerne gespielt. Es ist einfach ein Ausflug in eine ganz herzige Welt.
Wie schneidet man das Grünzeug im Garten richtig? Wie installiert man einen Netzwerkdrucker? Wie muss man die letzte Masche schon wieder genau umnehmen beim Stricken? Der moderne Mensch der fragt insofern ganz einfach das Internet. Google liefert schließlich Antworten auf fast alle erdenklichen Fragen, die sich uns im Alltag stellen. Das hat Google auf eine Idee gebracht. Eine, die über die Funktion von der Hilfesuchmaschine rausgeht. Heisst die Idee Google Helpouts. Und ich habe sie an Mario Toriani auf SRF 3 vorgestellt.
Google Helpouts, ein neuer Begriff. Was versteckt sich dahinter?
Dahinter versteckt sich echte Hilfe von echten Menschen in Echtzeit. Google selber nennt das so und vermittelt einem, wenn man ein spezifisches Problem hat, zu einem Themengebiet Fragen hat, einen Fachmann oder eine Fachfrau, die einem hilft, dass, und zwar mit einer Videokonferenz, die man über das Internet macht, so wie einen Skype-Anruf. Und man hat dann eine persönliche Hilfe, jemandem, wo man ein Problem kann schildern kann, vielleicht zeigen, vielleicht muss man mal etwas in die Kamera heben und bekommt dann Antwort auf einem maßgeschneidert, auch natürlich mit Bild.
Du wärst nicht der Luzi, wenn du die lebendige Internet-Live-Hilfe nicht ausprobiert hättest. Erfahrungswert?
Ich bin total überrascht gewesen. Ich habe mir selber ein technisches Problem ausgedacht, das ich zwar selber in meiner Fachredaktor-Fähigkeit lösen konnte, aber es war so ein Beispiel gewesen.
Was?
Ich wollte ein iPhone auf das iOS 7 von einem alten iPhone wieder wegmachen, weil es langsam geworden ist. Und dann habe ich eine Hardware, jemanden gefunden, der Erfahrung hat in Hardware, Software, Smartphones, Programm, also ein richtiger Crack. Ein Italiener, der in London lebt, der Nicola Minichello, habe einen Termin mit ihm bekommen. Einen halben Tag vorher habe ich den abgemacht, eine Viertelstunde Zeit. Er ist auf die Minute genau vis-à-vis von mir auftaucht und hat zwar das Problem in dieser Zeit nicht können lösen, aber hat mir es so gut beschrieben, dass ich es nachher selber machen konnte. Und so hat das tönt.
Hey, Lucius.
Hi, Nicola.
How are you?
I'm fine.
How can I help you today?
It's really slow. And my question was, if there's a way to downgrade it maybe to iOS 6.
Oh yeah, you can do that. It's also with iTunes. The way you do that is a little bit laborious, but not completely difficult.
Google Helpouts heisst der neue Service und du hast es ausprobiert. Bei was hast denn du Hilfe gebraucht?
Ich habe mir unterschiedliche Themenbereiche zusammengesucht, wo ich Hilfe brauchen könnte. Das eine war ein Computerproblem. Dann wollte ich eine Passstunde nehmen und ich habe noch Tipps in der Küche gebraucht. Ich wollte nämlich das erste Mal in meinem Leben Eier pochieren. Ich habe das noch nie gemacht und immer das Gefühl gehabt, das muss man wissen, wie es geht. Es braucht ein, zwei Drittel. Und ich habe dann auf dieser Helpout-Seite Kai Goldstein gefunden, der mir helfen konnte.
I wanted to do this Helpout because I've had more than 50 years of experience as a chef, as a home cook, as a restaurant critic and a cookbook author.
Also 50 Jahre Erfahrung hat sie in der Gastronomie und jetzt sagt sie einfach, die Erfahrung gibt sie gerne weiter und hilft mir. Und dann haben wir angefangen. Ich habe sie auf dem, mit dem Laptop habe ich ihre, zu mir in die Küche gebracht und sie hat mir zugeschaut, wenn ich die Eier in die Pfanne gehauen habe und so. Und wir haben noch ein bisschen Zeit gehabt zum Blödeln.
Und das ist ein herrliches Bild, das wir im Video sehen. Also man sieht, wie du den Computer hast, oder?
Ja, das ist so meine Lieblingsszene. Ich muss so den Laptop auflüpfen, damit sie mir in die Pfanne reinschauen kann. Das ist so fast ein bisschen grotesk, aber sehr schön.
Not inside. Ja. Okay.
Und hat es dir etwas gebracht? Also würdest du es wieder machen?
Ich würde es sofort wieder machen, ja, weil ich habe es total spannend gefunden, auch überhaupt die Kay kennenzulernen. Und sie hat mir tatsächlich gerade sofort geholfen. Und das nächste Mal würde ich sie vielleicht mit einem schwierigeren Problem konfrontieren, weil sie können, glaube ich, mehr als das.
Aber das hast du jetzt im Griff mit den Eiern?
Das habe ich im Griff, ja.
Und bei allen vier Versuchen ist es dann etwa gleich gelaufen?
Ich habe viermal wirklich nette Menschen kennengelernt. Man weiss natürlich vorher nie, mit wem es zu tun hat, wo auf der Welt die Person daheim ist. Es ist ein bisschen eine Überraschung, wie es die zweite Person ist. Der Nicola Minichiello war, ein Computer- und Smartphone-Crack, Italiener, mitten aus London.
Hey, Lucius.
Hi, Nicola.
How are you?
I'm fine.
How can I help you today?
How can I help you today? Also, der Nicola hat mir auch helfen mit einer Zigarette im Mund, aber es war total lustig auch mit ihm.
Das ist also mein Lieblingsmoment im Video auf SRF3.ch. Aber wir haben es gehört, also ohne Englischkenntnis bringt einem der Dienst nicht wirklich viel.
Das ist so, aber das ist ja ein frischer Dienst, der ist ganz neu gestartet und da kann ja mitmachen, wer will. Das heisst, sobald Leute, die Deutsch reden, sich dort als Experten anbieten, dann kann man ja dort auch Hilfe auf Deutsch beziehen. Also von dem hängt es natürlich dann auch an.
Du hast deine Erlebnisse vorhin schon kurz geschildert und das alles hat etwa gleich gut funktioniert.
Es hat alles funktioniert, aber was eindeutig ist, je konkreter das Problem ist, das man hat, desto klarer ist die Lösung. Also ich habe das einpauschieren, das war ein klarer Fall gewesen, nach 15 Minuten habe ich das können. Smartphone-Problem, dasselbe. Schwieriger ein bisschen war es bei dem Basslehrer und auch dort, was, wo ich den Lehrer besser föteln sollte. All die Kurse gehen 15 bis 20 bis 30 Minuten. Und das ist, wenn man dann eine zu vage Vorstellung hat, was man will, einfach, was heisst schon besser föteln, wird es dann auch schwieriger, konkrete Hilfe zu bekommen. Also je klarer die Vorstellung, desto eindeutiger die Lösung.
Über etwas haben wir nicht geredet. Was kostet die ganze Geschichte? Also das sind ja wirklich Experten, die Zeit opfern. Was meinen die dafür?
Das Google Helpout ist so, dass eigentlich jeder Experte selber seinen Tarif bestimmen darf. Google tut eigentlich die nur vermitteln. Die meisten bieten so Hilfe auf 1 Franken pro Minute oder pauschal 20 Minuten pro Mal, was sie einem helfen. Aber, und das finde ich lässig, es gibt ganz viel, weil das einfach gratis machen. Alle, die ich ausprobiert habe, gar nicht wählen für das. Trotzdem ist es sehr professionell abgelaufen. Die sind alle 4 immer auf die Minute parat gewesen, denn wenn der Videochat losgegangen ist, man hat einen Tag vorher habe ich einen Termin anhöckeln im Kalender. Und auch im Nachhinein haben sich die sogar nochmal bei mir gemeldet, haben gefragt, hat es jetzt geklappt?
Hast jetzt du die Eier poschiert?
Genau, und vor allem so das Hollandaise müssen sie jetzt auch noch lernen.
Und genau. Und was sind denn das für Leute oder die Motivation, die einem helfen?
Das habe ich sie alle gefragt. Ich habe gesagt, hey, wieso macht ihr das in eurer Freizeit? Und die eine Hälfte hat gesagt, sie sollen jetzt einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert und überlegen sich dann später, etwas dafür zu verlangen. Mhm. Und die andere Hälfte, zum Beispiel die Köchin und auch der Computercrack, haben gesagt, hey, ich habe so viel Wissen, so viel Erfahrung und ich habe auch so viel vorige Zeit, ich gebe das lieber weiter, das macht mir Spass. Und das glaube ich, dass es eben noch viele Leute gibt da draussen, die so veranlagt sind. Und dank so Leuten könnte eben auch so eine Helpout-Plattform längerfristig funktionieren.
Das ist ein richtiges Tauschgeschäft, oder? Super. Dort bin ich
Experte. Das hat er auch gesagt, der Computerexperte hat gesagt, hey, ein anderes Mal bin ich auf Hilfe jemand anderem angewiesen. Stellt euch vor, jemand bricht in euer Haus ein, nimmt alle eure Fotoalben, CDs, Briefe, Quittungen, Ausweise, geht sie in einen Safe und gibt euch den Schlüssel nur dann, wenn ihr ihm ein paar hundert Franken zahlt. Genau das passiert im Moment im Internet mit einer fiesen Software, die CryptoLocker heisst. Die Software hat sich im Moment auch in der Schweiz stark verbreitet, das sagt Melanie, die Bundesstelle, die die Gefahren im Internet überwacht. Der Jürg Tschirn im Espresso auf SRF 1 auf die Frage, wie man sich gegen die Erpressung schützen kann.
Ja, die Software ist in Attachments von E-Mails drin, die man von Unbekannten geschickt bekommt. Und wenn man so ein Attachment aufmacht, dann fällt man sich eben auch den Schädling ein.
Und dann sperrt einem dann alle Daten auf dem Computer und man wird erpresst. Wie kann man sich gegen die Erpressung schützen?
Es gilt eigentlich, was bei allen schädlichen Software im Internet gilt, man muss gut aufpassen. Also eben zum Beispiel nicht die Attachments von E-Mail öffnen, die man nicht weiss, wie sie geschickt hat. Wichtig ist auch, dass man regelmässig Backups macht, Daten, die man auf dem Computer hat, auch an einem anderen Ort sichert, dass sie dort in Sicherheit sind, zum Beispiel für einen externen Harddisk, wo man dann nach dem Sicherer wieder vom Computer abhängt.
Und das Antivirus-Programm auf dem neuesten Stand halten, das hilft sicher auch.
Das ist immer eine gute Idee. In diesem Fall hier nützt jetzt das Antivirus-Programm nicht unbedingt. Das kann der Kryptoblocker den Schädling zwar unschädlich machen, aber dann ist es häufig schon zu spät und die wichtigsten Dateien die sind schon blockiert. Kryptoblocker geht so vor, dass er Dateien wie Fotos, Bilder oder auch Word-Dokumente und Excel-Dokumente verschlüsselt, so dass der Computerbenutzer selber nicht mehr darauf zugreifen kann. Und dann wird man aber erpresst, wenn man Geld zahlt, dann bekommt man einen Schlüssel, wird einem versprochen, bekommt man einen Schlüssel, wo man die Verschlüsselung wieder knacken kann. Und das ist eine sehr starke Verschlüsselung, ohne Hilfe von der Erpressung geht das eben sonst kaum.
Ich müsste also zahlen, um wieder an meine Daten heranzukommen. Ich nehme mal an, auf die Forderung sollte man trotzdem nicht eingehen.
Nein, da sollen wir nicht darauf eingehen. Auch die Melanie, die Bundesstelle, die sich eben mit der Gefahr im Internet befasst, die ratet davon ab. Es gibt Meldungen aus den USA zum Beispiel, wo Leute gezahlt haben und trotzdem haben sie keinen Schlüssel bekommen, um ihre Daten wieder zu entsperren. Also auf die Ehrlichkeit von diesen Presser, da soll man nicht zu viel geben. Am besten ist es, wenn man wirklich vorsichtig bleibt, dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt.
Der Taifun auf den Philippinen hat verheerende Zerstörung angerichtet. Strom- und Handyempfang sind grossflächig ausgefallen. Trotzdem spielen auch soziale Netzwerke eine Rolle bei der Katastrophenhilfe. Der Peter Buchmann auf die Frage, wie das möglich ist, wenn nichts mehr funktioniert.
Ja, man muss unterscheiden zwischen dem Handynetzwerk, das nicht mehr funktioniert, und der Stromversorgung für die privaten Haushalte. Und bei der Stromversorgung sind die Philippinen im Vergleich zu uns im Vorteil, weil Stromausfälle sind auf den Philippinen keine Seltenheit. Es gibt darum viele Generatoren im Privatbesitz, zum Beispiel bei Hotels oder bei kleinen Firmen. Die Schwachstelle ist das Mobiltelefon. Wenn das, also das Mobiltelefonnetz, wenn das wieder läuft oder mindestens teilweise funktioniert, dann kann man auch über das Internet und über soziale Netzwerke helfen. Das Handynetz in Tacloban funktioniert offenbar bereits wieder.
Wie muss man sich dann das konkret vorstellen, die Hilfe via Social Media?
Zentral für die Hilfskräfte sind Krisenkarten. Das sind Karten, wo man zum Beispiel den Zustand von der Infrastruktur darauf einzeichnet. Man sieht, wo Strassen kaputt sind oder das Ausmaß der Schäden, wo Leute Hilfe brauchen. Einfach Informationen, die wichtig sind für die Hilfskräfte. Und eine Quelle für diese Informationen sind soziale Netzwerke, zum Beispiel Twitter-Nachrichten. Das Problem ist einfach, wie kann man Tausende oder Zehntausende von Nachrichten, also beim letzten Sturm in Amerika redet man von 20 Millionen Twitter-Nachrichten, wie kann man die nach den relevanten Informationen absuchen? Und es gibt jetzt eine Webseite, die du noch nützt. Und auf dieser Webseite werden Twitter-Meldungen aus den Philippinen an Freiwillige auf die ganze Welt verteilt. Und die helfen dann, die Meldungen aus den Philippinen zu sortieren und zu analysieren. Einfach mit dem Ziel, relevante Informationen für die Hilfskräfte raus zu destillieren, an die Informationen anzukommen. Und auf die Art kann man eine riesen Arbeit auf einen Haufen Freiwillige verteilen und jeder macht einfach eine kleine Arbeit, einen kleinen Teil davon.
Also ganz viele tausende menschliche Filter eigentlich, wo die Twitter-Meldungen durchgehen und das alles fließt dann in die Übersichtskarte. Wie gross ist die Chance, dass das tatsächlich funktioniert, dass die Karte zustande kommt?
Die Art von Informationsbeschaffung über das Internet wird jetzt bei dieser Katastrophe nicht zum ersten Mal angewendet. Duno hat schon seit ein paar Jahren Erfahrung mit dieser Technologie. Zum Beispiel beim Erdbeben zu Haiti hat Google zuerst aktuelle Luftaufnahmen gemacht vom Katastrophengebiet und hat die zur Verfügung gestellt. Und die Fotos sind dann an viele tausende Freiwillige rund um die Welt verteilt worden. Die haben die Fotos analysiert, sind Straße für Straße durchgegangen und haben die kaputten Häuser eingetragen. Jetzt ähnlich wie bei den Philippinen jetzt mit diesen Twitter-Nachrichten hat man einfach eine riesen Arbeit auf einen Haufen Freiwillige verteilt.
Und das Resultat ist dann eben im besten Fall so eine Karte, wo die Helfer sehen, wo die Zerstörung und die Not besonders gross ist. Das heisst zum Beispiel, Hilfswerke wüssten dann, wo das ein Lebensmittel und Wasser braucht, welche Straße das noch befahrbar findet und so weiter. Rein theoretisch, Peter Buchmann, könnte man ja auch von Bern-Bümplitz aus oder von Aarau helfen.
Absolut, man kann von überall aus auf der Welt, wo man Zugang hat zum Internet, kann man helfen. Die Adresse von dieser Webseite ist micromappers.com.
Schlandnet. Der Hashtag hat gerade Hochkonjunktur auf Twitter. Es geht um die Idee der Deutschen, möglichst viel Internetverkehr im Land reinzubehalten, mit dem Ziel, mehr Sicherheit im Netz. Der Beitrag mit dem Guido Berger auf SRF 2 Kultur.
Schlandnet. Unter diesem Twitter-Eintrag sammeln sich die Kommentare zur Idee, ein Internet nur für Deutschland. Da liest man ironische Bemerkungen wie den neuen Artikel 11 des Grundgesetzes. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesnetz. Oder ein Nutzer fragt, bekomme ich im guten Schlandnet eigentlich noch Updates für meine Betriebssoftware OS? Oder kommen die auf CD per Luftpost mit deutschen Flugzeugen? Flugs entstehen auch neue Berufsbilder. Der Internetgrenzbeamte zum Beispiel. Ob es bei diesem Berufszweig auch Hundeführer braucht, ist noch völlig offen. Das Schlandnet, eine Idee der Deutschen Telekom, die hohe Wellen wirft. Wie gut sie ist, das wollte Sarah Herwig von SRF-Netzspezialist Guido Berger wissen.
Guido Berger, wie muss man sich ein rein deutsches Internet vorstellen?
Also die Idee ist, dass eigentlich Daten, die über Leitungen fließen, dass die nur innerhalb Deutschlands fließen, also über Leitungen, die auch physisch in deutschem Boden liegen und das Land nicht verlassen. Das ist eine Ebene und man könnte, wenn man wollte, auch noch weitergehen und sagen, auch Dienste, die man dann benutzt, also ein Maildienst oder ein Datenspeicher oder sonst irgendwas, dass auch diese Dienste alle von deutschen Firmen betrieben werden und auf Rechenzentren laufen, die in Deutschland stehen.
Wie realistisch ist denn die Idee eines solchen nationalen Netzes?
Also es gibt da eigentlich zwei Ebenen, um diese Frage zu beantworten. Einerseits gibt es jetzt schon Bestrebungen, möglichst viele dieser Daten innerhalb Deutschlands weiterzugeben. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es wirtschaftlicher und effizienter ist. Wenn man von einem Ort zu einem anderen Ort Daten transportiert, dann möchte man, dass die einen möglichst kurzen Weg zurücklegen und deshalb nicht noch übers Ausland einen Umweg machen. Das ist die eine Ebene, also das passiert ein Stück weit schon. Und das andere ist, wenn man das nun wirklich einrichten will, dass die nicht das Land verlassen dürfen, dann wird es sehr kompliziert. Dann muss man bei all diesen kleinen Geräten, die das Internet verbinden, die das zusammenhängen, muss man entsprechende Regeln einprogrammieren. Das macht die Arbeit dieser Geräte komplizierter. Da ist dann mehr Last drauf, wie man sagt. Das wird anspruchsvoller und es macht es fehleranfälliger. Das Ganze ist sowieso schon ein sehr komplexes Gebilde und wenn man da noch komplexere Regeln reinprogrammiert, dann wird das noch fehleranfälliger. Also die Befürchtung ist, dass man das schon schaffen könnte, aber dass der Aufwand sehr hoch wäre und dass die Fehleranfälligkeit stark steigen würde.
Gibt es denn Länder, in denen sowas wie ein nationales Netz bereits existiert?
Es gibt Länder, die das versuchen oder mindestens vorgeschlagen haben und die Beispiele, die man da nennt, sind jetzt nicht gerade schmeichelhaft. Iran hat das vorgeschlagen, dort aus natürlich rein politischen Gründen und China versucht das auch, indem man gewisse Dienste schlicht kopiert hat und selber betreibt, statt die Originalvarianten aus Amerika zum Beispiel zu benutzen und indem man halt den Internetverkehr versucht zu kontrollieren. Iran ist mit ihrem Projekt noch nirgends, das hat noch nicht irgendwie das Licht der Welt erblickt. China macht das, aber betreibt einen riesigen Aufwand, der sich wohl auch nur ein Land von der Größe wie China leisten kann.
Dann ist das, was im Moment kursiert von Seiten der Telekom, eigentlich ein Luftschloss.
Ich glaube, es ist ein völlig unrealistischer Vorschlag einerseits. Und andererseits hat das für mich auch noch etwas, das über die reine Schaumschlägerei hinausgeht, nämlich der Umstand, dass der Vorschlag aus der Telekom kommt. Und die Telekom hat eine Position, die in Deutschland nicht unumstritten ist. Die Telekom behindert nämlich ein Stück weit diesen Datenaustausch unter den deutschen Internetprovidern, indem sie sie dazu zwingt, Direktdaten mit ihnen auszutauschen. Und weil das nicht alle tun wollen, weil sie die Telekom dafür dann auch bezahlen müssen, leiten die jetzt zum Teil eben die Daten übers Ausland um, was zugegebenermaßen uneffizient ist, weil sie einen weiteren Weg machen müssen. Also der Umstand, dass nicht alle Daten in Deutschland nur innerhalb Deutschlands weitergeleitet werden, ist selbst gemacht. Da hat die Telekom einen Anteil daran. Und dass sie jetzt kommt und hinsteht und sagt, wir wollen das jetzt alles bei uns machen, ist etwas seltsam und man könnte da auch das Motiv dahinter vermuten, dass sie sich da eine Möglichkeit versprechen, mehr Geld zu verdienen. Und diese Ebene zieht sich durch diese Diskussion hindurch. Auch der Deutsche Branchenverband sagt natürlich sofort, ja klar, bauen wir deutsche Cloud-Dienste und deutsche Mail-Dienste, weil sie sich davon mehr Einnahmen versprechen. Also die Motive sind hier sehr transparent und die Motive sind nicht der Schutz der Bürger und deren Privatsphäre, sondern mehr Umsatz.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
In der letztwöchigen Ausgabe haben wir über eine Pistole geredet, die aus einem 3D-Drucker kommt und nicht etwa aus Kunststoff ist, sondern aus Metall. Der Artikel bei uns auf der Webseite hat einiges an Feedback generiert. Guido Berger, du hast ein bisschen geschaut, was dort so für Inputs aufgetaucht sind.
Interessante Wortmeldungen sind da gekommen. Ja, der Kari Huber zum Beispiel hat darauf hingewiesen, dass er es, ja, er findet es unwahrscheinlich, oder, dass jetzt so das Bild, dass jetzt da jeder kann bei sich daheim irgendetwas machen und erfolgreich sein damit, dass das wahrscheinlich ein unwahrscheinliches Bild ist und dass es dort etwas Ähnliches wird passieren, wie es eben bei so den Internetfirmen auch war, ist, dass es eigentlich sich dann irgendwann anfängt zu konzentrieren auf wenige grosse, so Microsoft und Google und SAP und Oracle und Apple nennt er da als Beispiel. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das da auch so ist, oder dass es wie alles ein bisschen durcheinander schüttelt und dann sich aber wieder anfängt zu konsolidieren. Muss aber nicht unbedingt so sein, weil, und da weist eigentlich auch der Kari Huber wieder selber darauf hin, in einem zweiten Kommentar, der ihm nachher offenbar noch eingefallen ist, nämlich, dass also die Innovationszyklen schneller werden, dass eigentlich nicht die Drucker zuhause die sind, die relevant sind, sondern in der Fabrikation, oder dass man eben nicht mal ein Produkt fix fertig muss gestalten und dann die grosse Fabrik in China anwerfen und dann kannst du einfach ein Jahr lang nichts mehr daran ändern, sondern dass man immer so kleine Serien und Prototypen machen kann und ausprobieren und gerade wieder verändern. Und das ist natürlich eine Art von Arbeiten, wo ich das Gefühl habe, wo kleinere Firmen eben bevorteilt, oder weil es eben nicht so viel Kapital braucht, wie wenn man die grosse Fabrik einrichtet. Also ich bin dann nicht so sicher wie er, dass es nicht vielleicht eben doch kann in die Breite gehen. Ja. Aber natürlich passiert dann dort wieder das Gleiche. Wenn alle können, dann hat es ganz viel und dann muss man sich auch wieder zuerst durchsetzen. Das war einer, der kommentiert hat. Und dann habe ich noch einen zweiten, der sich selber Dr. Doolittle nennt, was wahrscheinlich nicht sein richtiger Name ist, der darauf hingewiesen hat, dass das mit dem Digitalisieren von physischen Objekten natürlich schon lange am Laufen ist. So CAD und so gibt es ja schon lange. Und da hat er natürlich recht, aber der Unterschied ist eben, dass die 3D-Software damals einfach das Vermögen gekostet hat. Und heute hat man gerade eben auch im Zusammenhang mit diesen Heimdrucker Software, wo man kann digitale Objekte drin basteln, die gratis oder fast gratis ist. Und erst durch das geht es dann wirklich in
die
Breite.
Also eben die Voraussetzungen für Demokratisierung sind heute schon andere als noch vor 10 Jahren.
Genau, aber es ist natürlich nicht so, wie er korrekt darauf hinweist, dass es jetzt mit diesen 3D-Druckern gerade erst anfängt, sondern dass eigentlich der Digitalisierungsprozess vorher schon angefangen hat und jetzt in die Breite geht.
Gut, dann bist du auch noch da, um uns zu erzählen, was uns im Digital am Sonntag erwartet, der Leseliste fürs Wochenende, die du zusammengestellt hast, glaube ich.
Dort habe ich einen Artikel gefunden, wo einer darüber schreibt, wie die Leute gamen im Irak. Was sehr interessant ist, weil Irak ja die auch gerade in so den Schuss- und Kriegsspiel häufig ein Schauplatz ist. Also die Leute spielen sozusagen bei sich zuhause. Das ist schon interessant. Und dann weist er auch darauf hin, dass die Eltern im Irak häufig das Hobby fördern aktiv. Und zwar aus dem tragischen Grund, dass es besser ist, wenn Kinder drinnen bleiben im Irak, weil es draußen gefährlich ist. Weil ja immer wieder Anschläge passieren, das Jahr so viel wie schon seit langem nicht mehr. Und dass es wirklich einfach besser ist, wenn die drinnen bleiben.
Und wir sagen immer.
Und wir immer, genau. Wir sagen,
geht doch einmal raus und spielen. Genau. Sie haben die Gäste gesagt, bleiben doch bitte daheim.
Genau. Und sie können dann online miteinander zusammenspielen und haben immerhin also einen sozialen Kontakt zu ihren Kollegen, ohne dass wir für raus müssen.
Die Links zu den vollständigen Artikeln gibt es auf unserer Leseliste «Digital am Sonntag». Die findet ihr auf srf.ch unter «Wissen und Digital». Dort sind auch alle unsere eigenen Artikel natürlich, wo man auch unsere Beiträge zum Teil nachlesen und nachschauen kann und wo man auch darauf kommentieren kann. Das freut uns sowieso. Themenvorschläge, Fragen, Kritik, entweder eben so oder per Mail auf digital@srf.ch oder auf unserer Facebook-Seite «SRF Digital». Das war es vom Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen für die Woche. Wir hören uns.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.